Okay, erste Sammlung 25. David hat letztes Mal eine Großtat gemacht und Saul sein Leben verschont. Ne? Saul war beim Kekkon in der Höhle und David hat die Chance gehabt, ihn umzubringen. Aber David hat gesagt, ich lege meine Hand nicht an den Gesalbten, noch ist er König und Gott wird ihn zum Tod bringen. Ne? Und ja, jetzt Saul hat ihn gleich umarmt, dann ihn geküsst und gesagt, oh mein Sohn, wie konnte ich nur und ich werde nie wieder und ich liebe dich und keine Ahnung. Und dann geht jeder seines Weges und Frieden wieder immer. Und ja, dann sind wir jetzt bei Kapitel 25. Fangen wir an. Und Samuel starb. Und ganz Israel versammelte sich und klagte um ihn und begrub ihn bei seinem Haus in Rama. David aber machte sich auf und zog hinab in die Wüste Paran. Also ganz Israel, Saul auch, David war auch da, Sohn, ist beim Begräbnis von dem Samuel. Und jetzt ist halt so die Verbindung gestorben, weg vom Richtertum, ne, von der Zeitära der Juden, Richtertum zur nächsten Ära halt Königstum, ne? So Monarchie. Und Samuel war so der, naja, der Prophet, der so die Verbindung gebracht hat, den Gott benutzt hat. So, er hat die ganzen Opfer jetzt noch gemacht im Land und so und war, naja, so eigentlich einer der wenigsten geistlichen Leiter gerade dort. So, und Samuel ist tot. Und das ist cool, weil ich sehe da wieder voll Gottes Gnade und Führung, weil, was weißt du, Gott macht, dass David zu der Beerdigung kann, so, und Samuel seine letzte Ehre geben kann. Weil eigentlich hätte er sich da nicht hintrauen können, ne? Weil er war auf der Flucht vor Saul. Aber jetzt gerade ist Frieden zwischen Saul und David und so kann er mit da sein. Ne? So, und ja, die letzte Ehre halt geben. So, und es ist schon krass, so, und einfach nochmal als Rückblick so ein, hey, vertraue drauf, so um ehrlich zu gehen mit Gott. Egal, was es für einen Anschein hat, was es dich kosten könnte. Ne? So, es lohnt sich. So, die Welt betrügt, wo sie kann und lügt, so, um Vorteil zu haben, aber wir Christen nicht. Wir sollen anders sein. Wir sollen Jesusgemäß leben, so in der Welt. Und wir werden ein Riesenzeugnis sein. Und selbst wenn die Welt uns dafür nicht ehrt, oder wir einen kürzeren ziehen in der Welt, ne? Wenn du jetzt nicht schwarz arbeitest, verdienst du weniger Geld. Ne? Oder wirst rausgeschmissen, keine Ahnung, wo kriegst du den Job überhaupt nicht, wer weiß. Aber Gott wird das segnen. Und Gott segnet das auch hier. David ist seit langem mal wieder präsent vor ganz Israel. Und ganz Israel weiß, das ist unser zukünftiger König, der ist schon gesalbt, den hat Gott erwählt. Und die sehen ihn dort. Und sie sehen, dass David nicht verrückt geworden ist. Ne? So, und letztes Mal lief noch der Speichel im Bad, ne? Er hat in die Tür gekratzt, um diesen König dazu zu entkommen. Da kamen bestimmt auch Gerüchte rum. Die sehen, David ist da, der ist wohlauf, der hat 600 Männer. Ne? Also hat schon so seine Streitmacht jetzt mittlerweile. Und der ist auf dem Weg. Lesen wir mal weiter. Also David ist wieder zurück in die Wüste. Vers 2. Es war aber ein Mann in Maon, der hatte sein Gewerbe in Karmel. Und dieser Mann, der hatte ein sehr großes Vermögen und der besaß 3000 Schafe und 1000 Ziegen. Und er ließ gerade seine Schafe in Karmel scheren. Also 3000 Schafe und 1000 Ziegen, 4000 Vieh, das ist eine Menge. So, ich weiß nicht, in der Wüste hast du für 2 Kamele eine Frau gekriegt oder so. Also das war wirklich eine Menge. Da konntest du ja echt super viele Menschen von kaufen. Und damals hat man sein Geld halt in Landwirtschaft oder in die Viehzucht investiert, ne? Die meisten. Dieser Typ hier, dieser Typ ist ein richtiger Geschäftsmann. Das werden wir noch sehen. Sein Lebensinhalt ist sein Gewerbe. Sein Lebensinhalt ist so ein Reichtum anzuhäufen. Und wenn man das als Blick hat, und ich glaube, wir kennen da alle Leute, dann verändert sich auch das Herz in die Richtung. Ne? Jesus hat gesagt, da wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Das gilt auch für Nichtchristen. Und Dunkelheit bricht ein und wir es zulassen, unsere Augen von oben wegzuführen und unsere eigenen Wege zu gehen, so uns selbst bereichern zu wollen in der Welt. So, es wird unser Herz verdunkeln. Und der Name dieses Mannes war Nabal. Das bedeutet so viel wie Tor, Dummkopf. Und der Name seiner Frau aber, der war Abigail. Sorry. So, ich habe das heute den ganzen Tag geübt, damit es sich nicht falsch anhört. Abigail. So. Und das bedeutet so viel wie Freude meines Vaters. So. Oder mein Vater freut sich. So. Und diese Frau, lesen wir weiter. Und sie war eine Frau von gesundem Verstand und von schöner Gestalt. Und in der Bibel, wenn was da steht von gesundem Verstand, dann ist nicht nur gemeint, dass sie clever ist, was auch bedeutet, ne? Aber dann bedeutet es auch, sie geht mit Gott so. Sie ist vom Verstand her klar. Sie guckt auf die richtigen Dinge. So. Und wenn in der Bibel was vom Thorn steht, siehst du den Psalm und dann noch später und im Neuen Testament noch ein Nöcher. So, und der Thor, das bedeutet so, nicht unbedingt, dass du dumm bist, weil der war nicht dumm. Guck mal, der hatte einen riesen Betrieb laufen. So, da musst du clever sein, ne, als Geschäftsmann. So, aber wenn da was vom Tor steht, dann bedeutet das so, dass du. Es gibt irgendwo einen Bibelvers, ich habe mal gesucht, nicht gefunden, so, und da steht. Habe ich vergessen. Du bist ein Tor. Naja, okay, ich zitiere nicht, ich erzähle es nur so ungefähr. So, du bist ein Tor, wenn in Gottes Augen, wenn du nicht mit ihm gehst, wenn du nicht auf ihn ausgerichtet lebst, wenn dir seine Sachen egal sind. So, das ist jetzt nicht das Zitat von dem Vers, aber vom Kontext der Bibel auch. Jesus hat gesagt, hey, die sind Weise, die den Weg gehen, die sind Weise, die mich annehmen, die sind Weise, die den Vater ehren in ihren Lebzeiten, die sind Weise, die sich Schätze im Himmel sammeln, nicht auf der Erde. Dummköpfe, Tore sind die sich Schätze hier unten anhäufen und bringt dann dieses Gleichnis von einem Typen, der ein Getreidesilo hat und irgendwie ist die Ernte viel zu groß, jetzt muss er sich einen zweiten bauen, ne? Und Gott kommt nachts zu ihm in einem Traum und sagt, hey, du stirbst heute Nacht. So, was hast du denn jetzt noch, hä? Hat sich doch gelohnt, dein Leben, du Tor, du Narr. So. Und Nabal ist hier so ein Tor. Aber hey, der hat echt Glück, dass er so eine clevere Frau hat. Und der hat nicht, diese Frau hat sich nicht diesen Mann ausgesucht, oder Mann, die Frau meistens, damals in der Zeit war es halt so, die Väter haben schon früh in der Kindheit beschlossen, reiche Familie, gut, nehmen wir, ihr gehört zusammen. So, und du wirst noch sehen, dass das ein richtig fieser Typ ist. Also die Frau hat sich bestimmt nicht in ihn verliebt. So, von schöner Gestalt. Der Mann aber war hart und boshaft in seinem Tun. Und er war ein Kalebiter. Als nun David in der Wüste hörte, dass Nabal seine Schafe scheren ließ, und wenn damals die Zeit war, wo die Schafe geschoren wurden, dann war es was riesengroßes, was Besonderes. Das hieß Ding, 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 ding. Eine Menge Geld, ne? So, die Ernte ist da. Das hat bedeutet, dass ganz viele von allen möglichen Dörfern in der Umgebung so die Männer gekommen sind und da geholfen haben. Und als Bezahlung gab es meistens kein Geld, sondern es wurde eine riesen Party geschmissen. So mit Feigenkuchen, Rosinenkuchen, mit frisch geschlachteten und mit Wein in Mengen und was weiß ich. So, und da sind natürlich alle gekommen. So, und haben mitgeholfen. So, und es war eine riesen Party. Und es wurde einfach sowas wie das Erntedankfest so ungefähr. So, es wurde einfach gefeiert, hey, Gott, du hast mich gesegnet. Der Nabal feiert wahrscheinlich eher sich selbst. Mann, jetzt ist endlich meine Ernte da. Genau. Und als nun David das nun mal hörte, dass da gerade die Schafe geschoren wurden, Vers 5, da sandte er 10 Burschen aus und sprach zu ihnen, geht hinauf nach Karmel und wenn ihr zu Nabal kommt, so grüßt ihn freundlich in meinem Namen und sagt, mögest du lange leben. Friede sei mit dir und Friede sei mit deinem Haus und Friede mit allem, was du hast. Ich habe eben gehört, dass du Schafscherer bei dir hast. Nun, deine Hirten, die sind bei uns gewesen. Wir haben ihnen nichts zuleide getan und nicht das Geringste, weshalb sie vermisst, solange sie in Carmel waren. Frag deine Burschen deswegen, die werden es dir sagen, und mögen deine Burschen vor deinen Augen Gnade finden, denn wir sind an einen guten Tag gekommen. Gib doch deinen Knechten und deinem Sohn David, was deine Hand findet. Und an dem Tag war es üblich, weil es halt so ein Tag des Reichtums war, sodass, wenn Leute in Not da waren, so das Ding gegeben wurde. Als Ausgleich. Ne? So, und was schon, David kommt ihn nicht nur an und fragt höflich in Demut so ein, hey, bitte gib uns was zu essen, sondern was schon, er möchte sein, er fragt um seinen Lohn für seine Arbeit. Weil die ganzen Monate, wo die Schafe da waren, und damals gab es viele Diebe, so, und auch die Hirten waren oft Diebe, so auch im Neuen Testament noch. So, das war, wegen waren Hirte einer der untersten Jobs, jemand, dem man nie vertraut hat. So, aber David, es passt ja heute noch zu vielen Gemeindeleitern, so, aber David jedenfalls so, kommt an und sagt so, hey, ich hab deine Schafe beschützt, ich habe deine Hirten geschützt. Wir waren wie eine Mauer um dich drumherum. So, niemand ist reingekommen. So, und schau, der ganze Segen, den hast du auch uns mit zu verdanken. So, bitte gib uns ein bisschen was anteilig, weil in der Wüste gibt es nicht viel zu essen. Und die Burschen Davids kamen hin und redeten im Namen Davids nach all diesen Worten mit Nabal. Dann warteten sie schweigend. Aber Nabal antwortete den Knechten Davids und sprach, wer ist David? Und wer ist der Sohn Isais? Heutzutage, da gibt es immer mehr Knechte, die ihren Herrn davonlaufen. Soll ich mein Brot, mein Wasser nehmen und mein Fleisch, das ich für meine Scherer geschlachtet habe, und es Leuten geben, von denen ich nicht mal weiß, woher sie sind? Das ist ein richtiger Arsch. So, weißt du, sagt so, hey, wer ist denn David? Aber er weiß, dass es der Sohn Isais, und er weiß, dass er auf der Flucht ist vor seinem Herrn. Ne? So, aber er will ihn gerade nicht kennen. So, hey, wer ist denn das? Mit dem will ich nichts zu tun haben. So, ich will es behalten. Sollte ich meins Brot, mein Wasser, mein Fleisch für meine Schere geben. So, weißt du, das ist halt ein Ich-Mensch. Ja, wir müssen echt aufpassen, dass wir nicht so durchs Leben gehen. Und das ist das, was jeder Mensch in sich hat. So, meine Träume, meine Vision, meine Pläne, mein Denken, meine Überzeugung, meine Moral, meine Frau oder nicht. So, weißt du, mein Geld, mein Besitz, mein Leben. Und als wir unser Leben Jesus gegeben haben, da haben wir gesagt, meins ist deins. Und ab jetzt ist deins meins. Und das bedeutet, wir haben gar nichts mehr. Wir sind angewiesen auf das, was der Herr gibt. Und er sagt, hey, seid gute Verwalter mit dem Leben, mit den Dingen, die ihr jetzt habt. Und das ist super wichtig, dass wir darauf achten. So, ich meine, er gibt dieses Beispiel von den Leuten, die Mut haben, so alles das einzusetzen, so was Gott ihnen gegeben hat. Ihr Geld, ihr Besitz, so, aber nicht nur das, sondern auch ihre Zeit, so, und ihre Kraft, so, und sogar, dass sie ihre Wünsche aufgeben, um Gottes Wünsche zu erfüllen. So, dass sie sagen, mein Wille stelle ich zurück und ich vertraue deinem Willen. Und er sagt das mit diesen Talenten, dieses Beispiel, so, und dieses Gleichnis. Was er sagt, der Typ, der am meisten sich getraut hat, Gott hinzulegen und das zu verwalten und benutzen zu lassen, einzusetzen, so dass der am meisten empfängt. Und ich gehe mit Gott und ich bin auf Gott angewiesen. So, hey, und ich weiß, das ist Erfahrung, und ich glaube, wir alle so, den größten Segen haben wir dann, wenn wir uns überwinden und den Mut finden, so alles loszulassen, was wir haben. So, hey, Gott nimmt was weg aus unserem Leben, ob Sünde oder ob irgendwas anderes, ein Traum, den wir haben oder so. Gott nimmt irgendwas weg und wir geben es ihm, aber er ersetzt es. Und er ersetzt es mit was Gutem, mit was, was uns nicht belastet. Ich habe so viele Träume und Vorstellungen und Pläne für mein Leben, und die haben mich erdrückt. Die waren wie eine schwere Last, so weil ich nur noch überlegt habe, was kann ich tun, um diese Wünsche und diese Träume zu erfüllen. Und so siehst du viele Menschen, die bepackt sind mit falscher Illusion, die sie irgendwo aufgeschnappt haben. So, das sind, die ihr ganzes Leben verschwenden und ganz viel Leid in ihr Leben reinbringen, einfach nur weil sie nach dem Wind hinterherhaschen mit ihrem Kescher. So, Jesus hat gesagt, oh, ich will euch befreien. Lasst alles los. So, lasst alles los und vertraut mir, weil ich werde es ersetzen mit was euch nicht beschwert, sondern was euch frei macht, was euch Flügel bereitet. So eine Art Red Bull, nur geistlich. So, hey, ich möchte euch befreien. Also habt Mut, so den Schritt, den Glaubensschritt zu gehen und geht. So, das ist schwer. Ich meine, manche Sachen fallen mir echt leicht. Aber ich glaube, die kleinen Sachen sind es, die mir so schwer fallen, mir zu geben. So. Da kehrten die Boschen Davids wieder um, Vers 12, da kehrten die Boschen Davids wieder um auf ihren Weg. Und als sie heimkamen, berichteten sie ihm all diese Worte. Da sprach David zu seinen Männern, jeder gürtet sein Schwert um, und jeder gürtete sein Schwert um, und auch David gürtete sein Schwert um. Und es zogen etwa 400 Mann hinauf, dem David nach, 200 aber blieben beim Gepäck. Das ist jetzt wieder was, was David lernen muss. Weißt du? Eine neue Sache, die Gott bringt eine Situation, eine Anfechtung in sein Leben, um ihm was zu lernen, um ihm was zu zeigen, um ihn vorzubereiten, so was es heißt, ein Leiter zu sein, der auf Gott ausgerichtet ist. So. Und Gott sitzt oben und ist nicht sauer auf David, weil er voller Wut im Brand ist. Ne? Und David rastet hier ja voll aus. So, der hört das und sagt, hey, Schwerter, 400 Mann, wir machen die alle fertig. So. Also David ist echt gerade nicht im Geist. So. David ist gerade nicht demütig vor Gott. So. David ist im Fleisch. Aber wir werden noch sehen, wie Gott das lenkt. So, was denn? Ja, pass auf vor deinen alltäglichen Problemen. Weil das sind die, die uns reinhauen. Das sind die, die uns wegziehen vor Gott. Weißt du, diese riesengroßen Anfechtungen und Feinde, die uns entgegenkommen, so, das sind meistens die, die wir standhaft bestehen. Ne? So wie David. So, der hatte nichts in der Hand. Noch nicht mal eine Rüstung oder Waffen. Und rennt auf Goliath drauf los. In der Gewissheit, Gott wird mir Sieg schenken oder wird mich umbringen. So. Und schnappt sich das Beste, was er finden kann, auf seinem Weg zu Goliath, 5 Steine, und siegt. So ein riesen Anfechtung, so ein riesen Krieger, so ein riesen Problem. Aber er ist standhaft. Ja, und diese Goliaths, die habe ich oft in meinem Leben. Aber weißt du, weil sie so groß sind, so zwingen sie mich so schnell auf die Knie, so, weißt du, anders kann ich gar nicht. Und ich empfange Gottes Kraft und Weisheit. So, und ich schaffe es zu überwinden. Einfach nur, weil ich automatisch, weil der Feind viel zu stark ist, auf die Knie gehe. In Demut vor Gott bin und sage, mach und kämpf und sieg. So, aber diese kleinen Kämpfe, das sind die Bösen. So, das sind die Schlimmsten. Das ist wie mit den Parasiten, weißt du? So ein Hai, den haust du auf die Nase und dann ist er weg. So, aber diese kleinen Piranhas, so, wenn die auf dich zurasen, so, da kannst du nicht viel auf die Nase hauen. So, da sind nur Zähne, die auf dich zurasen. Also diese kleinen winzigen Parasiten, so, und das sind die so gefährlich sind. Weil die springen deinen Nacken und saugen dich aus. Ne? So, und geben dir irgendwelche Krankheiten, die noch kleiner sind und dich kaputt machen. Und David muss das hier lernen. Geh bei der kleinsten Kleinigkeit zuerst zu Gott. So. Also David zieht allein los. Hey, und er schnappt sich 400 Mann. Weißt du? Wegen Nabal. Wegen einem wahrscheinlich ziemlich fetten alten Typen. So, der einfach nur eine große Klappe hat und nur an sich selbst denkt. 400 Mann. So. Aber einer der Boschen sagte Abigail, die Frau Nabals, und sprach, siehe, David hat Boten aus der Wüste gesandt, um unseren Herrn freundlich zu begrüßen, er aber erfuhr sie an. Und doch sind die Leute sehr gut zu uns gewesen. Sie haben uns nicht zuleide getan und wir haben nichts Geringstes vermisst, solange wir bei ihnen umhergezogen sind, als wir auf dem Feld waren. Sondern sie sind eine Mauer um uns gewesen, bei Tag und bei Nacht, die ganze Zeit, in der wir bei ihnen die Schafe gehütet haben. So bedenke nun und sieh, was du tun kannst, dann ist es Gewissenunglück beschlossen über unseren Herrn und über sein ganzes Haus. Und er ist ein solcher Sohn Belials. Das bedeutet, er ist so ein Dummkopf, sodass ihm niemand etwas sagen kann. Also der Mann, der hört nicht zu. Das ist einfach nur ein stolzer Typ. So, und bitte regel du das, Abigail. So, und bitte geh du zu David. So, und bitte, du bist weise, so, richte das bitte. Du bist weise, du guckst auf Gott, du gehst mit ihm. Da eilte Abigail los, nahm 200 Brote, 2 Schläuche Wein, 5 zubereitete Schafe, 5 Scheffel gedörrtes Korn, 100 Rosinenkuchen, 200 Feigenkuchen und lud sie auf die Esel. Und sie sprach zu ihren Burschen, geht, vor mir her, siehe, ich will euch nachkommen. Sie sagten aber ihrem Mann Nabal nichts davon. Und es geschah, als sie auf dem Esel ritt und im Schutz des Berges hinaufzog, siehe, da kam David und seine Männer herab, ihr entgegen, und sie begegnete sie ihnen. David aber hatte gesagt, fürwahr, ich habe alles, was diesem da in der Wüste gehört, umsonst behütet, sodass nicht das Geringste verloren gegangen ist von allem, was ihm gehört, und er vergilt mir Gutes und Bösen. Gott tue solches und füge noch mehr den Feinden Davids hinzu, wenn ich von allem, was diese hat, bis zum hellen Morgen auch nur einer übrig lasse, der an der Wand pisst. Ist so geil, oder? Ich muss es dreimal lesen. Aus steht im hebräischen Wort, ist so da. Bedeutet nichts anderes schon als so ein bis zum hellen Morgen auch nur einen übrig lasse von den Männern. Ne? Von denen der männlich ist. Oh, das ist so genial. Also ich werde es merken, diesen Bibelspruch werde ich mir an der Wand machen. Und dann warte ich auf die gesetzlichen Christen. Mal gucken, was sie sagen. So, der an die Wand pisst. 1. Samuel 25, 22. B. Das ist so cool. Na, ist egal. So, aber jedenfalls, wir sehen so, David ist Wut im Brand. Und was sind... Ja, nichts passiert so schnell, wenn wir egoistisch leben, so, und wenn wir auf uns gucken, so, und uns Böses irgendwie passiert, so, dann, oh Mann, so, also, dann kommst du schnell ins Fleisch. So, und sobald du verheiratet bist, weißt du, wovon ich rede. So, weißt du, du kannst den ganzen Tag so die Kinder hüten und schaffen, irgendwie in Gnade und Liebe zu bleiben. Und dann kommt dein Mann zu Hause und du schnauzt ihn an, weil er nur ein kleines falsches Wort sagt. Ne? So, oder du sitzt zu Hause und keine Ahnung, dir geht irgendwas auf den Nerven und du lässt es an deiner Frau oder an den Menschen, den du am meisten liebst, aus. So. Jesus sagt, halt Zorn und Wut und Bitterkeit, das soll nicht in euch sein. So, ihr habt ein verändertes Ich, so, und ihr sollt eure Feinde lieben. Ihr sollt nicht nehmen, nur weil man euch beklaut, sondern ihr sollt geben. So, ihr sollt geben, ist seliger denn nehmen. Und wir Christen, wenn wir zu kämpfen haben, mit diesem Stolz, so Dinge zu behalten, so mit diesem Blick nicht loslassen zu können, so wie der Name vergessen, Nabal, so, wenn wir so gierig sind, so ein meins, so, und dann gibt es ein Rezept dagegen, was Jesus sagt, so, und das Rezept ist, hey, dann gib. So, dann gib. Und deine Gier, die wird verschwinden. Ja, weil, wenn du gibst, dann hast du Platz, damit du wieder empfangen kannst. So, aber wir müssen geben. Wir müssen geben an unseren physischen Gütern oder so, und wir müssen geben an unseren geistlichen Gütern. Wir müssen erst für Jesus kommen und empfangen, und dann müssen wir aber das, was wir bekommen haben, auch geben an andere. So, und das Licht gibt sein Licht ab. So, speichert die Energie nicht für sich selbst. Und da drin ist die Party. So, und weil es die Energie abgibt, ist auch wieder genug Platz da, dass Energie nachkommt. So, wir müssen geben. Es ist super wichtig, dass wir auch im materiellen Geben vertrauen. So, im Neuen Testament steht nichts vom Zehnten. So, das Neue Testament lehrt es einfach nicht. So, da gibt es keine Maßeinheit mehr. Da steht ein freundliches Herz, ein freundlichen Geber, das gefällt Gott. Und es ist immer unterschiedlich viel gegeben wurde. In der Apostelgeschichte, da mussten sie alles geben, aus freiem Herzen. Alles geben, was sie haben, wurde alles in einen Pott geschmissen und dann hat jeder das Gleiche bekommen. So läuft das heute nicht. Aber die Gemeinde muss trotzdem laufen, ne? Und ich weiß nicht, ich für mich hatte beschlossen, ich gebe meinen Zehnten. Einfach nur, weil ich habe eh nichts. Ich habe eh nicht genug. Also gebe ich meine 10%, einfach als Vertrauen, dass Gott für den Rest sorgt. Ne? Und er hat es gemacht, jedes Mal. Und er hat mehr gegeben, als ich gegeben habe. Und ich gebe noch dazu. Und zwar so viel, wie erst mir aufs Herz liegt. Und ich glaube, wir wissen das immer wenn wir irgendwas geben sollen. Ne? Zum Beispiel ist da jemand der hat nichts zu essen, irgendein Bruder, eine Schwester, und wir wissen, hey, wir sollen uns einen Döner einladen. Machen wir und bezahlen. Oder wir laden jemanden zum Tee ein, das kostet auch Geld. Oder wir unterstützen irgendeine Missionsgesellschaft oder eine Gemeinde oder ein Missionar oder einen Einsatz, so was weiß ich, so irgendwas, ne? Das liegt uns Gott in das Herz. Oder wir sagen, hey, ich koche diesen Sonntag hier in der Gemeinde. Kostet Zeit, kostet Geld. Im Alten Testament gilt das als Hebopfer, Trankopfer, ne? Speisopfer, alles was dazugegeben wurde, so. Rauchopfer, es war ein Opfer zum eigentlichen Opfer. Hey, und Gott segnet das. Wer festkrallt an sein Zeug, der wird nicht viel empfangen. Gott braucht nicht unser Geld und auch nicht unsere Werke, aber Gott besitzt alles, aber Mann, er möchte segnen. Aber er kann nur segnen, wenn unsere Herzen bereit sind für ihn. Paulus hat gesagt, als die Gemeinden gesammelt haben für Jerusalem und für ihn, hey, das ist toll, wie viel da zusammengekommen ist. Das Geld ist mir total boogie. Aber was mich freut, ist einfach zu sehen, eure Frucht. Weil das ist ein Beweis dafür, dass Gott was in euch gewirkt hat. Diese Bereitschaft einfach ihm zu geben. Jesus hat gesagt, hey, ihr habt mich besucht im Krankenhaus, ihr habt mich gefüttert, als ich Hunger hatte, ne? Und so weiter. Da hat er von den Gläubigen geredet, mit denen wir zu tun haben, bei erst in jedem von uns. Und wenn du im Krankenhaus bist und ich dich besuche, dann besuche ich Jesus. Wenn du mir zu essen gibst, weil ich zu dünn bin, dann fütterst du Jesus. Er hat gesagt, hey, unter euch soll es ganz anders sein. Gebt. Vertraut darauf, dass ihr alles bekommen werdet, was ihr braucht. Haltet nicht fest an euren Gütern. Als in Abigail David sah, da stieg sie rasch vom Esel, fiel vor David auf ihr Angesicht und neigte sich zur Erde. Und sie fiel zu ihm zu Füßen und sprach: Ach, mein Herr, auf mir sei diese Schuld. Das ist echt eine krasse Frau. Nicht nur hübsch, nicht nur klug, sondern voll das Herz und die Demut vor Gott. Das ist eine Frau, die dem Mann gefällt. Und sie steht in ihrem eigenen Land, sie ist da die Herrin. Ne? Und fällt auf die Knie vor David. Vor einem Typen mit 600 Rabauken so in der Wüste. Mit Gaunern und Halunken. Sie fällt vor die Knie und nicht nur das. Nicht nur, dass sie für ihren Mann ihr Leben riskiert, sondern sie nimmt die Schuld auf sich. Sie sagt, hey, ich bin schuld. Werden wir nachher noch sehen, was sie damit meint. Weil sie sagt, sie hätte das sehen können, dass sehen müssen, dass 10 Leute da waren, und von dir und was weiß ich. Aber ich habe es nicht gesehen, ich war nicht da. Ey, das ist eine krasse Frau. Und gehört eine Menge Gottvertrauen dazu. Mein Herr, achte, nee, was, wo, dumm, 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 wo waren wir? Ja. Lass doch deine Magd vor deinen Ohren reden und hör die Worte deiner Magd. Mein Herr, achte doch nicht auf diesen Mann Belials, den Nabal, den Toren, den Dummkopf. Denn er ist, wie sein Name heißt, Narr. Ist sein Name und Narrheit ist bei ihm. Ich aber, deine Magd, habe die Boschen meines Herrn, die du gesandt hast, nicht gesehen. Nun aber, mein Herr, so wahr der Herr lebt und so wahr deine Seele lebt, der Herr hat dich daran gehindert zu kommen, um Blut zu vergießen und dir mit eigener Hand zu helfen. So sollen nun deine Feinde und die, welche meinen Herrn übel wollen, werden wie Nabal. Weißt du, kommt hin, kniet vor David und sagt zu ihm, hey, pass auf, Sohn, geh jetzt nicht den Weg, Sohn, tu jetzt nicht so die Werke, um deiner eigenen Hand zu helfen. So, vergiss kein unschuldiges Blut. Sohn, lass nicht zu, dass das über deine Berufung jetzt kommt. So, dein Schicksal, dein Amt, das Gott dir gegeben hat als König. So, lass nicht zu, dass du das versaust wegen Rache. So, lass nicht zu, dass du das versaust, Sohn, weil du dich angegriffen fühlst. Vers 27. Hier ist nun die Gabe, die deine Magd meinen Herrn hergebracht hat. Gib sie den Boschen, die meinen Herrn nachfolgen. Vergib doch deiner Magd die Übertretung. Denn der Herr, der wird gewiss meinen Herrn ein beständiges Haus bauen, weil er die Kriege des Herrn führt. Und nicht Böses soll an dir gefunden werden dein Leben lang. Ja, das ist toll. Das ist eine echt nette Art, jemanden zu ermahnen. Und so meint das Paulus auch und Jesus, wenn er sagt, so ermahnt einander. Manchmal müssen wir ermahnt werden, wenn wir in Sünde sind. So. Ja, die kommt da hin und der erinnert ihn einfach nur so ein, hey, lass Gott ein beständiges Haus bauen. Hey, lass Gott seine Kriege führen. Lass Gott da gewinnen. Weil er die Kriege des Herrn führt und nichts Böses soll an dir befunden werden dein Leben lang. Und wenn sich ein Mensch erheben wird, um dich zu verfolgen und nach deinem Leben zu trachten, so sei das Leben meines Herrn ins Bündel der Lebendigen eingebunden. Das Bündel war damals so ein alltägliches Ding, wenn du irgendwas hattest, was wertvoll war, was nicht beschädigt werden wollte, sollte, dann hast du es eingepackt. Und sie nimmt das Bild halt für David und sagt so, hey Gott, du bist wertvoll in Gottes Augen, so, du bist, hast eine Aufgabe, so, die du erfüllen sollst. Er will nicht, dass du beschädigt wirst. So, und du wirst heil dadurch gebracht, deswegen wird er dich umspannen und schützen. Und das ist ein cooles Bild. So, ich meine, so macht es Gott für uns auch. So, deinen Gott, aber das Leben deiner Feinde schleudere er mitten aus der Schleuderpfanne. Und die Schleuderpfanne, das war Weizenspreu, wo das getrennt wurde. Wurde geschleudert und die Spreu so, wurde rausgewedelt und der Weizen, der war halt noch drin. Ne? So, es wurde genommen zum Läutern. Und so macht es Gott auch. Im Endeffekt so ist er der, der dann seine Gemeinde läutert, der auch uns läutert, der diese Spreu, das was zu nichts zu gebrauchen ist, noch nicht mal zum Verbrennen, der es einfach so rausnimmt, Stück für Stück. Der die Feinde, so, die in unserem Leben sind, so die Situation, wo wir angegriffen sind, so ein, weißt du, die Ängste, ich schaffe mein Studium nicht, so ein, oder irgendwas so, ne, so ein, ich muss noch mehr lernen, so noch mehr lernen, so ein, weißt du, er ist der, der das verwaltet, er ist der, der Sieg schenkt. Hey, opfere deine Zeit, Gott wird es jedes Mal, da bin ich hundertprozentig sicher, ich bin mit Studenten meinen groß geworden, hey, und die Studenten, die, wo Gott trotzdem an erster Stelle war, ne, so ein, die mehr ihm vertraut haben, so ein, hey, die hat er gesegnet. So ein, hey Gott, nimmt das Studium als Werkzeug. Deine Arbeit wird, unsere Arbeit ist ein Werkzeug so für ihn. Er hat das festgelegt, dass er will das benutzen. Das ist unser Weg. So ein, unser Bereich. Er wird es nicht zulassen, dass wir das nicht schaffen, wenn er gesagt hat, das soll so sein. So ein, wir können entspannen. Ich meine, das heißt nicht, dass wir nicht lernen brauchen. So, und wäre zu einfach. Er sagt doch, hey, der Arbeiter ist seines Lohnes wert. So jemand, der nicht arbeitet, soll auch nicht essen. So, hey, aber wenn du lernst oder studierst oder was auch immer, hey, wenn du dich konzentrierst und bemühst, so, hey, dann kannst du dich echt entspannen, weil du kannst da reingehen und sagen, okay, und selbst wenn ich das Studium nicht schaffe, so, dann hat er halt einen anderen Plan für mich. So, ich kann mich entspannen und ich kann vertrauen, dass er mich da rausführt. Hey, lass es zu, dass Gott dich durchschleudert. So, lass es zu, dass er diese Spreu entfernt. Halt nicht fest. Sonst musst du mehr verlieren, als du gewinnst. Vers 30. Und es wird geschehen, wenn der Herr an deinem Herrn handeln wird, nach all dem Guten, das er dir versprochen hat und dich zum Fürsten über Israel bestellen wird. Also, hey, lass Gott Richter sein. Er wird jeden vergelten nach seinem eigenen Werk. Du musst nicht Richter spielen in deinem Leben. So, und wenn 1. Petrus, Kapitel 3. Petrus 3, Vers 8. Ist mir gerade eingefallen. Endlich aber seid alle gleichgesinnt. Seid mitfühlend, voll brüderlicher Liebe, barmherzig und gütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösen oder Schmähungen mit Schmähungen, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr wisst, dass ihr dazu berufen seid, Segen zu erben. Denn wem das Leben lieb ist und wer gute Tage sehen will, der bewahre seine Zunge vor Bösen und seine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche den Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn, die sehen auf die Gerechten und seine Ohren, die hören auf die Flehen. Das Angesicht des Herrn aber ist gegen die gerichtet, die Böses tun. Und wer will euch Schaden zufügen, wenn ihr Nachahmer des Guten seid? Doch wenn ihr auch leiden solltet um der Gerechtigkeit willen, glücklich seid ihr. Ihr drohen, aber fürchtet nicht, denn und lasst euch nicht beunruhigen, sondern heiligt vielmehr Gott, dem Herrn, in eurem Herzen. Seid aber allezeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar in Sanftmut und in Ehrerbietung. Und bewahrt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verlästern, zu Schanden werden in dem, worin sie euch als Übeltäter verleumden mögen. Denn es ist besser, dass ihr für Gutes tun leidet, wenn das der Wille Gottes sein sollte, als für Böses. Seid Vorbilder. Das kann man überall anwenden. So, das kann man auch anwenden in der Ehe. Und ich muss da echt noch super viel lernen. So. Und sie sagt zu David hier genau das Gleiche. Hey, Mann, bleib in Gott. So. Und lass nicht zu, dass du in Sünde passt. So. Und lass nicht zu, dass du voll Bitterkeit wirst und wütend. Hey, wenn David mich Nabal umgebracht hätte, dann wäre er wie Saul gewesen. So. Die Menschen hätten keine Ehrfurcht gehabt. Bis jetzt hat David noch nicht einmal was Böses getan. Ne? So, bis jetzt ist er unschuldig in der Wüste. So, und der wird als Unschuldiger auch als König enden. So, und die Menschen werden geistlich geleitet und ein Herz kriegen für Gott, weil sie einfach ein Vorbild haben. So, David, Vers 22. Nee. Wo sind wir denn? Ja, 31. So wird es dir nicht zum Anstoß sein, noch zum Herzensvorwurf für meinen Herrn, dass er ohne Ursache Blut vergossen und dass mein Herr sich selbst geholfen hat. Wenn nun der Herr meinen Herrn wohltun wird, so gedenke an deine Magd. Das sprach David zu Abigail: Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, der dich am heutigen Tag mir entgegengesandt hat. Und gesegnet seist du, dass du mich heute davon zurückgehalten hast, in Blutschuld zu geraten und mit mir mit eigener Hand zu helfen. denn so wahr der Herr lebt, der Gott Israels, der mich daran gehindert hat, dir Böses zu tun. Wenn du mir nicht so schnell entgegengekommen wärst, so wäre dem Nabal bis zum hellen Morgen nicht einer übrig geblieben, der an die Wand pisst. Vers 35. So nahm David von ihrer Hand, was sie ihm gebracht hatte, und sprach zu ihr: Zieh wieder in Frieden in dein Haus hinauf. Siehe, ich habe auf deine Stimme gehört und deine Person angesehen. Als aber Abigail zu Nabal kam, siehe, da hielt er in seiner Hand ein Mahl, wie das Mahl eines Königs, und das Herz Nabals war gute Dinge, denn er war besoffen. Sie aber, sie sagte ihm nichts, weder Kleines noch Großes, bis zum hellen Morgen. Mit Besoffenen kann man einfach nicht reden. Als er es aber Tag geworden und der Weinrausch von Nabal gewichen war, da berichtete ihm seine Frau diese Dinge. Da erstarb sein Herz in seinem Inneren und er wurde wie ein Stein, Herzinfarkt. Und es geschah nach 10 Tagen, da schlug ihn der Herr, dass er starb. Ja. Und dann kam er im Himmel und hatte gar nichts. Als nun David hörte, dass Nabal tot war, da sprach er: Gelobt sei der Herr, so, der meine Schmach an Nabal gerecht und seinen Knecht von Unrecht abgehalten hat. Und der Herr hat Nabals Unrecht auf seinen Kopf vergolten. Und David sandte hin und warb um Abigail, um sie sich zur Frau zu nehmen. Naja, siehst du, hat er gleich 2 Sachen in einem. Kommen. So. Und ich schätze mal, das Geld hat er bestimmt dann auch bekommen, oder? Keine Ahnung. Aber jedenfalls hat er jetzt eine hübsche, kluge Frau, die Gott liebt. Das ist toll. So braucht er David. Und für David, der hatte schon die Michal und gleich sehen wir, nimmt er sich einfach noch inne. So, ne? Und dann kommen ja noch ein paar dazu. So, damals war es gang und gäbe, mehrere Frauen zu haben. Besonders als König, das war so Sitte. So, für uns ist klar, wir sollen eine Frau haben, ne? So, aber vielleicht auch nur die Bibel, also Gott sagt in der gesamten Bibel nichts davon, dass wir nicht frei unsere Frau entscheiden dürfen. Das Einzige, was er über die Wahl der Ehe sagt, ne, die Wahl der Frau und Frau dem Mann, so ist so, dass es jemand sein soll aus dem gleichen Volk. Also eine Gläubige oder ein Gläubiger. Das ist ihm wichtig. Das ist das einzige Gebot in Sache miteinander zusammenkommen. So, und ich habe schon oft Christen erlebt, so, und die Freunde sehen, die dann mit irgendjemandem, der älter oder jünger oder komisch ist, so, ne, so zusammenkommt, so sind. So, und das geht überhaupt nicht so. Hast du das gesehen? So, wie soll das gehen? Hey, wir können, sind frei, uns unseren Partner auszusuchen. Ich persönlich glaube, so ein, hab für mich, vielleicht ist das Quark, aber das glaube ich halt, steht nicht in der Bibel, so ein Glaube, dass Gott eine bestimmte Person für uns hat. Vielleicht kommt es nur von Hollywood, so ein, aber die Vorstellung ist einfach schön. Weißt du, dass Gott eine Person hat, so ein, die er speziell für uns gemacht hat. So wie er für den Adam nicht 2 Frauen gemacht hat, wo er sich aussuchen konnte, sondern eine Eva. So, ja, das passt. Vielleicht ist es nicht das, was man will, aber das, was man braucht. So, und es lohnt sich, zu ihm zu kommen und zu sagen, hey, das ist, auf die Frau stehe ich, mit der möchte ich mein Leben verbringen, kann ich deinen Segen haben, Vater? Ich will deinen Segen haben. So, und schaffe ich es mit der bis zum Ende? So, und das ist halt der Unterschied zwischen Torheit und Weisheit. So, Weisheit hat nichts mit Intellekt zu tun. Ich bin intellektuell, also ich schaffe es gerade, die Dinge zu tun, die ich tun muss. So, und ich bin kein super kluger Mensch. So, aber das hat nichts mit Weisheit zu tun, da bin ich froh. Und Weisheit kommt nach Erkenntnis. Weisheit ist das die Erkenntnis, die du umsetzen kannst, ins Praktische. Das ist die Erkenntnis, die du lebst. So, deswegen ist Weisheit viel wichtiger als alle Erkenntnisse, die du wünschen kannst. So, ist schon. Ja, und wenn du ein weiser Mensch bist, so, dann guckst du dir den Partner genau an und entscheidest nicht nur nach Äußerlichkeiten, nach Geld oder nach Aussehen, so, oder nach Coolsein oder Charme, so, sondern du guckst du an, hey, haben wir die gleichen Visionen, haben wir die gleichen Ziele, gehen wir in die gleiche Richtung. Guckt sie oder eher auf Gott, und dann, wenn du weise bist, legst du es wie alle Kleinigkeiten in deinem Leben, so auch die Sache vor Gott und sagst so, hey, ich will deinen Amen, ich will deinen Segen. Hey, Gott gibt das. Das nur am Rande, weil David sich die Frau nimmt. Vers 41. Da stand sie auf, verneigte sich mit ihrem Angesicht zur Erde und sprach: Siehe, hier ist deine Magd. Dass sie diene und deinen Knecht, meines Herrn, die Füße wasche. Ach, das ist eine Frau, oder? Ich bin dein Knecht, du bist mein Herr und ich wasche dir die Füße. Und Abigail eilte und machte sich auf und ritt auf einem Esel und mit ihren 5 Mägde, die ihr nachfolgten, und sie zog dem Boten Davids nach und wurde seine Frau. David hat aber auch Achinoam aus Jezreel zur Frau genommen. So wurden die beiden seine Frauen. Saul aber hatte Michal, seine Tochter, also Michal war die, mit der er schon verheiratet ist, die Frau Davids, den Falti, dem Sohn des Lais aus Galim, gegeben. So. Also Michal ist weg. Wir werden noch sehen, das war echte Liebe. Der Typ wird noch heulen, wenn David seine Frau wieder zurückholt. So. Stell dir mal vor, David hätte gesagt, nee, ich mache das so, wie ich will. Ich treffe die Entscheidung selber, und ich werde jetzt kämpfen. Und ich werde jetzt rächen. Er hätte auf hätte eine Menge Segen verpasst. Er hätte sein Zeugnis verloren. Und der hätte sich entfernt von Gott. Er wäre ein Mörder geworden. Nicht nur ein Mörder an einer Person, sondern im ganzen Haus. Einen unschuldigen Schäfern, die nur da waren, um zu helfen. Also vertraue auf Gott. Und ich glaube, das ist das, was Gott halt sagen wollte. Hey, vertraue einfach drauf und hab den Mut, all das, was du zur Verwaltung bekommen hast, einzusetzen. Und die dir Probleme machen oder die Situationen, die es dir schwer machen, oder die Ängste und Sorgen, die man hat, hey, stell die nach hinten. Investiere Zeit mit Gott. Und der Rest, der wird einfach passieren. Gucke nach oben und suche seinen Willen, und der Rest kommt. Vertraue ihm. Vertrauen ist viel wichtiger als eine Menge zu wissen über ihn. Sei nicht voller Erkenntnis, sondern sei voller Weisheit. Ich danke, dass du uns trägst, und ich danke, dass du uns nach vorne bringst, dass du einen Plan hast und dass du nicht zulässt, dass da was dazwischen kommt. Und selbst wenn wir hinfallen, wenn wir doof sind, wollen wir dir vertrauen, dass du immer wieder eine Abigail in unser Leben schickst, die uns abhält, unseren Plan durchzuführen, eigene Werke zu bauen. Und wenn unser Herz manchmal so nah war und dann irgendwas festhält, was du haben willst oder was dir gehört, dann schleudert uns durch, so läutert uns. Danke dir, dass wir dir wichtig sind und dass du uns beschützt. Dass du uns ummantelst in deiner Gnade und deiner Stärke und Kraft, und dass du unsere Mauer bist in unserem Leben, sodass niemand kommt und uns zerreißt. Manchmal ist es schwer, dir zu vertrauen. Manchmal ist es schwerer, dir Zeit zu opfern, als irgendwelche Dinge, so die Träume, die wir vielleicht haben. Ich bitte dich da, dass du beweist, dass du uns da segnest und das Segen geben sie, die wir jetzt nehmen. Ich danke.